Mit Klinge und Feder. Anthologie, herausgegeben von Petra Hartmann und Andrea Tillmanns. Erschienen 2013 im Ulrich Burger Verlag. Zum Inhalt. Fantasie statt Völkerschlachten. Das war das Motto, unter dem die Fantastic Girls zur Feder griffen. Mit Humor, Gewitztheit und ungewöhnlichen Einfällen erzählen sieben Autorinnen ihre Geschichten jenseits des Mainstreams der Fantasy. Kriegerinnen und gut bewaffnete Zwerge gehören dabei genauso zum Personal wie sprechende Laternen, Betonfresser oder skurrile alte Damen, die im Bus Anspruch auf einen Behindertensitzplatz erheben. Dass es dennoch nicht ohne Blutvergießen abgeht, ist garantiert. Immerhin stecken in jeder der Storys 6 Liter Herzblut. Als erstes lese ich Alte Damen reizt man nicht von Stephanie Papon. Oma Schütz liebte den allabendlichen Trubel und den Kampf im Gedränge. Ein bisschen Action jeden Tag konnte nicht schaden. Gerade deshalb machte sie um diese Zeit ihre Einkäufe. Mit einem Gehstock bewaffnet und dem sperrigen Einkaufskorb im Arm starrte sie wie viele andere die Straße hinunter. Die Haltestelle glich einer rettenden Insel in Tosen des Feierabendverkehrs. Die Menschen drängten sich ohne eine Ordnung einzuhalten um das Haltestellenzeichen, behelderten sich in Taschen, Regenschirmen und anderen Gegenständen, stießen Unmutsäußerungen über die Unzuverlässigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel aus und manche musterten den grauen Himmel, der demnächst seine Schleusen öffnen würde. Dann tauchten am unteren Ende der Straße die Lichter der Straßenbahn auf. Die Masse der Wartenden begann zu wogen. Ein paar Minuten später hielt die Straßenbahn quietschend am Bordstein. Ein Menschenstrom ergoss sich, als hätte man den Bauch eines Fischs aufgeschlitzt, aus der Straßenbahn auf den Gehsteig. Eine Gegenbewegung setzte ein, Schieben und Drängen. Bemerkungen über Rentner, die ausgerechnet zur Feierabendzeit ihre Einkäufe erledigen würden, hingen in der Luft. Jemand verhakte sich in dem sperrigen Rand von Oma Schützes Einkaufskorb und kämpfte mit der Tücke des Objekts, weitergeschoben von dem Drängen der Einsteigenden. Ein grimmiges Lächeln der Vorfreude huschte über Friederike Schützes Gesicht. Die alte Dame wirkte wie die Mauer eines Staudamms, als sie im Schneckentempo die 2 niedrigen Stufen des Einstiegs erklomm. Hinter ihr wurden ärgerliche Stimmen laut, als Leute in ihrer Drängelei unterbrochen aneinanderrempelten. Gelassen drehte sich die Alte um, starrte das Chaos beschwörend an und murmelte etwas von Sittenverfall und den guten alten Zeiten. Drohend schwenkte sie ihren Stock und wollte gerade zu einer Kriegserklärung ansetzen, doch der Fahrer der Straßenbahn kam ihr zuvor.
»Einsteigen bitte, wir haben schon Verspätung. Muttchen, nimm mal die Beine in die Hand.«
Friederike Schütz schimpfte weiter, bewegte sich jetzt aber gezielt am Fahrer vorbei in Richtung des Behindertensitzplatzes. Die Straßenbahn war voll belegt. Selbst im Gang drängten sich die Menschen. Oma Schütz lächelte grimmig. Mit ihrem Stock schlug sie nach allem, was an Beinen, Körpern oder Gegenständen im Weg stand. Nach den ersten Attacken machten die Betroffenen der militanten Oma willig Platz. Dabei fegte sie mit ihrem Einkaufskorb einige Kopfbedeckungen von den Köpfen sitzender Fahrgäste, schrammte mit dem sperrigen Ding an teuren Mänteln entlang und ledierte durch das gute Stück, wenn sie die Traghöhe des Korbes nach unten verlagerte, die Nylonstrümpfe einiger Frauen, die nicht rechtzeitig auswichen. Oma Schütz hinterließ eine Schneise der Verwüstung, bis sie vor den Behindertenplätzen Halt machte. Den vorderen belegte ein ordentlich gekleideter Herr. Am Fensterplatz lümmelte ein Gothic. Sein Gesicht hatte er mit schwarzer Schminke als diabolische Fratze geschminkt. Er döste an die Sichtscheibe gepresst vor sich hin. Oma Schütz beschloss, ihrem Namen alle Ehre zu machen.
»Eh, Kleiner, ich bin alt und schwach auf den Beinen. Steh auf, das ist ein Behindertenplatz.«
Ihr Gehstock fuhr zielsicher auf die Schulter des Gothics herunter. Verschlafen blinzelte der junge Mann.
»Hey, du!«
Der Stock sauste erneut haarscharf an seinem Ohr vorbei. Herr Schlunz, der daneben saß, zog verschreckt die Schultern ein, während Gothic Jüppchen sich mit einem Ruck aufrichtete und die Situation einzuschätzen versuchte.
»Ey, was willst du denn, Omachen?«
Friederike Schütz verschob ihre verkniffenen Lippen zu einem Spalt.
»Weißt du, wo du sitzt, Schwarzgesicht?«
gab sie zurück.
»Hey, auf nem Behindertenplatz, Omachen, da gehör ich hin.«
Er grinste sie unverschämt an. Omachen ließ ihren Stock sinken und begann zurückzugrinsen.
»Ist wohl auf den Kopf gefallen. Weißt wirklich nicht, wo du sitzt. Ey, Alte, verpiss dich endlich!«
Jüppchen schien allmählich die Geduld zu verlieren.
»Du sitzt auf dem Platz, auf dem letzte Woche einer umgekommen ist. War auch so ein Angemalter wie du. Hatte noch das ganze Leben vor sich. Aber dann ist er gerade so vom Sitz gefallen. Ist wohl schwarz gefahren, ey?«
Jüppchen zeigte beim Grinsen demonstrativ einen schwarz angemalten Schneidezahn.
»Nee, nee, Jungchen.«
Oma Schütz schob ihr Gebiss wieder an Ort und Stelle.
»Ich war da. Der wollte nicht aufstehen. Du willst es anscheinend auch nicht anders. Keinen Respekt vor der älteren Generation. Halt mal!«
Der zum Bersten gefüllte Einkaufskorb landete auf Jüppchens Schoß, während Herr Schlunz neben ihm noch kleiner wurde und Oma Schütz mit einem verzweifelten Blick ansah.
»Was soll denn das, Alte?«
Der Gothic wurde jetzt laut.
»Ich bin doch kein Abfalleimer, halt deinen Scheiß doch selber!«
Jüppchen warf Herrn Schlunz den Einkaufskorb auf den Schoß. Friederike Schütz kaute auf ihrem Gebiss. Ihre Augenlider verkleinerten sich zu winzigen Schlitzen und ihr Mund verzog sich zu einem drohenden Lächeln.
»Jungchen, ich warne dich! Entweder kratzt du jetzt die Kurve oder du erlebst heute noch ein paar sehr blaue Wunder. Reiz mich nicht!«
zischelte Oma Schütz.
»Halten Sie mal bitte!«
Während Herr Schlunz nun auch noch den Gehstock der Oma halten durfte, kramte sie in den beiden Taschen ihres Mantels und förderte einige Zettel zutage.
»Jungchen, gleich haben wir's. Wo ist denn meine Brille? Ah ja!«
Sie studierte die Zettel.
»Umwandlung von Silber in Euro? Nee, falscher Zettel. Das Verstummen von Friseurstimmbändern auch nicht. Gott, was hab ich, eine unleserliche Handschrift. Was heißt das? Ach, die Vertreibung unverschämter Schwiegertöchter. Wie kommt das in meine Manteltasche? Nee, nee, Momentchen, Junge. Nen Moment noch.«
Sie kramte weiter in ihren Manteltaschen.
»Ach, noch eine Ladung. Beschwörung des roten Todes. Das ist definitiv out. Verfluchung des Magen-Darm-Traktes, Verknotung der Arterien. Fein, fein, da kommen wir der Sache schon näher. Da ist noch was. Zauberspruch zur Zertrümmerung der Herzkammer. Oh, noch besser, Zerquetschen des Schädels. Was sind denn da die Voraussetzungen? Ah, da steht's. Zertrümmerung des Schädels, moderne Variante. Das Opfer muss auf einem Behindertenplatz in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen. Ein persönlicher Gegenstand sollte sich in seiner unmittelbaren Nähe befinden. Ein Einkaufskorb muss auf seinem Schoß stehen. Werfen Sie 250 Gramm Seifenpulver über den zu verfluchenden...
Oma Schütz wurde fast umgeworfen, als Herr Schlunz das Weite suchte. Der Gehstock war zu Boden gefallen und der Einkaufskorb wieder bei Juppchen gelandet. Der grinste Oma Schütz breit an, als sie neben ihm Platz nahm. Sie strahlte zurück und tätschelte ihm fürsorglich die Wange.
»Braves Juppchen, was wäre ich ohne meinen Enkel? Was hatten wir für einen Spaß?«
Juppchen reichte ihr immer noch grinsend den Gehstock. Übermorgen wurde im Museum eine Ausstellung eröffnet. Da würden sie sich was Neues einfallen lassen. Die zweite Story aus der Anthologie mit Klinge und Feder aus dem Ulrich Burger Verlag wurde von Charlotte Engmann geschrieben. Mächtiger als das Schwert. Kalidris betrat die Gastschenke zum lustigen Abenteurer. Aus alter Gewohnheit suchte er sich einen Tisch, an dem er mit dem Rücken zur hölzernen Wand sitzen konnte. Er stellte seinen Schreibkasten auf der Bank ab, suchte Federn, Tinte und Papier heraus und setzte sich dann auf den erhöhten Platz. Er winkte der Schankmagd, ihm ein Bier zu bringen, und vertiefte sich in seine Arbeit. Eine Weile schrieb der Zwerg ungestört an seiner Kurzgeschichte, bis eine Handvoll bewaffneter Unruhe in den ansonsten leeren Schankraum brachte. Bei dem Trupp handelte es sich um eine der üblichen Gruppen bunt zusammengewürfelter Abenteurer, die aufgrund seltsamster Umstände nun gemeinsam ihrem Schicksal entgegenzogen. Da spannte der vor Kraft strotzende Barbarenkrieger seine Muskeln. Dort fegte der hochmütige Magier mit empörter Geste eine Haarschuppe von seinem staubigen Gewand. Wurfmesser glänzten im Gürtel eines schwarz gekleideten Diebes, während ein langer Bogen die spitzohrige Waldläuferin überragte, die als einzige weder ein Mensch noch ein Mann war. Der fünfte im Bunde fiel in der Runde kaum auf, und Kalidris spürte einen Anflug von spöttischem Mitleid. Er war bloß ein einfacher Abenteurer, ein Bauer oder Handwerker, der zu schwach, zu dumm, zu feige oder zu ungeschickt war, um einer der auserlesenen Kasten anzugehören. »Ich habe es dir ja gesagt«, drang die Stimme der Waldläuferin zu Kalidris hinüber. »Totengräber sind ständig in ihrer Arbeit vergraben, aber du hast es mir nicht glauben wollen.«
»Du hast auch gesagt, es wäre ganz einfach, mit Mumien Geschäfte abzuwickeln«,
erwiderte der Magier.
»Verbandsmaterial am laufenden Meter, hast du gesagt.«
»Apropos laufender Meter«, feixte die Elfe. »Ich glaube, wir werden beobachtet. Ich kann es ganz deutlich in meinen Kniekehlen fühlen.« Alle Augen wandten sich dem Schreiber zu, der den Kopf über sein Werk senkte. Er spürte Ärger aufwallen, doch er wollte keinen Streit vom Zaun brechen. Das würde bloß zu einer unergiebigen Schlägerei führen und das Gerücht bestätigen, Zwerge besäßen keinen Langmut.
»Du solltest dich vorsehen«, mahnte der Magier seine Kameradin. »Der Zwerg an sich ist recht kleinlich.«
»Im Allgemeinen gelten sie aber als gute Unterhalter«, lachte die Elfe. »Sie sind nun mal ein kurzweiliges Völkchen.«
»Das mag stimmen«, antwortete der Magier. »Eine Affäre mit einem Zwerg ist jedoch immer ein kurzes Vergnügen.«
»Dabei sind es die Elfen, die Astlöcher ficken«,
murmelte Kalidris leise, um Wut abzulassen. Den stets gespitzten Lauschern der Waldläuferin entging sein Knüttern aber nicht. Mit hochrotem Gesicht sprang sie auf und schrie erbost,
»Lügen haben kurze Beine!«
»Ha, Das ist doch an den Ohren herbeigezogen.
Reg dich ab.
Der Magier zog die Waldläuferin auf ihren Platz zurück und drückte ihr einen Humpen Bier in die Hand. Kalidris dachte, damit sei die Angelegenheit beendet, doch der Magier fuhr fort.
Du weißt doch, warum Witze über Elfen so kurz sind, weil sie von Zwergen erzählt werden.
Und warum gibt es so viele Zwergenwitze?
Konterte Kalidris langsam am Ende seiner Geduld.
Weil Menschen sich auch über Kleinigkeiten freuen können.
Vorsicht!
Brach der Dieb zum ersten Mal mit kühler Stimme sein Schweigen.
Sonst spielen wir eine Runde Zwergenwerfen mit dir.
Als ob ihr eine Chance gegen mich hättet,
warnte Kalidris.
Willst du uns etwa mit Papierbällchen bewerfen, du halbe Portion?
Höhnte der Krieger. Demonstrativ legte er die Pranke auf den Griff seines Breitschwertes. Kalidris zückte seine Schreibfeder. Mit einem Ruck aus dem Handgelenk warf er den metallenen Stift. Die Feder sirrte durch die Luft, zischte haarscharf an Elfenohr und Magierhut vorbei. Kaum einen Fingerbreit neben dem Kopf des Diebes bohrte sich das Metall zentimetertief in die hölzerne Wandverkleidung. Entsetzte Stille setzte ein, bis die Elfe leise stöhnte.
Ah, verdammt, Mann, das hätte ins Auge gehen können.
Die Gefährten nickten betroffen. Kalidris griff nach einer neuen Metallfeder und nahm seine Arbeit wieder auf. Für heute Abend würden die fünf Ruhe geben. Der Schreiber unterdrückte ein Lächeln. Es stimmte, was man sagte. Die Feder war mächtiger als das Schwert.